NDR Info. Themen des Tages.
Der FPÖ ist mit Herbert Kickl ein Triumph gelungen bei der Wahl in Österreich. Allerdings schließen alle anderen Parteien eine Koalition mit Kickl und seinen Rechtspopulisten aus. Also wie geht es jetzt weiter im Land? Und das ist eins unserer ersten Themen heute Abend. Nach Italien und den Niederlanden rückt auch Österreich damit nach rechts. Da stellt im gleichen Zug auch die EU vor die Herausforderung, wie sie mit nationalistischen Kräften umgehen soll. Auch das vertiefen wir gleich. Genauso wie die angespannte Stimmung im Iran nach dem Tod von Hisbollah-Chef Nasrallah. Und die angespannte Stimmung bei den Grünen. Kann der heutige Zukunftskongress in Berlin der Bundestagsfraktion neuen Schwung bringen? Das sind die Themen des Tages. Es ist Montag, der 30. September. Ich bin Nina Zimmermann. Ja, heute an diesem Tag nach der Wahl ringen Österreichs politische Beobachter weiter um Worte und Einordnung. Der Begriff, der dabei recht häufig zu lesen und zu hören ist, historisch. Zum ersten Mal seit 1945 geht eine rechtspopulistische Partei mit fast 30% der Wählerstimmen als stärkste Kraft aus einer österreichischen Parlamentswahl hervor. Der Macher des FPÖ-Erfolges ist Herbert Kickl und er will, so sagte er selbst, Volkskanzler werden, propagierte im Wahlkampf ja auch eine Festung Österreich, konnte nichts Böses am Wort Remigration finden, will das Recht auf Asyl einschränken und gilt als EU-kritisch und russlandfreundlich. An ihm, nicht unbedingt an der FPÖ, aber an ihm scheiden sich die Geister. Keiner will mit Kickl. Und auch das macht die Koalitionsbildung in Österreich jetzt so schwierig. Oliver Schosch berichtet über Reaktionen auf die Wahl und mögliche Regierungspartner.
Am Tag nach der Wahl gibt es in Österreich sehr unterschiedliche Meinungen zum Ergebnis. 29% für die rechte und in Teilen rechtsextreme FPÖ. Das beste Ergebnis aller Zeiten, zum ersten Mal Platz 1 bei einer Nationalratswahl. 2,5 Prozentpunkte mehr als die zweitplatzierte ÖVP. Für die einen ist das ein erfreuliches Ergebnis, für die anderen ein böses Erwachen.
Aus meiner Sicht Katastrophen. Es war zu erwarten, dass es in die Richtung gehen wird, aber aus meiner persönlichen Sicht ist es einfach ein Herbert Kickl nicht tragbar.
Weil wenn ich mir so die Aussagen vom Kickl anschaue, muss jetzt nicht sein. Ein bisschen mehr Akzeptanz wäre recht nett, nicht nur aufs Herkunftsland bezogen.
Irgendwie war es von Anfang an klar, dass die FPÖ weiter vorn sein wird, weil die FPÖ ist eine, die halt auch wirklich ein paar Dinge wenigstens macht, die sie sagt. Also ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht.
Die größte Wählerabwanderung, rund 400.000, gab es von der konservativen ÖVP zur rechten FPÖ. Für die Politikwissenschaftlerin der Uni Graz, Katrin Praprotnik, liegt das vor allem an einer großen Unzufriedenheit in weiten Teilen der Bevölkerung.
Wir sehen in der ORF-Wahlbefragung eigentlich drei große Themen. Das ist die Teuerung, das ist die Zuwanderung und das ist auch das Thema Gesundheit und Pflege. Und dadurch hat sich schon eine ganz andere Gemengenlage ergeben als noch bei der Nationalratswahl 2019, wo es vor allem eben um Umwelt- und Klimaschutz gegangen ist. Wir haben eine Mehrheit, die ist mit der Entwicklung Österreichs unzufrieden. Dazu kommt bei der FPÖ auch noch in ihrer Wählerschaft doch eine große Unzufriedenheit auch mit dem Funktionieren der Demokratie.
FPÖ-Chef Herbert Kickl hatte seinen Wählern immer wieder eingeredet, dass die anderen Parteien nur Scheindemokraten seien. Sonst würden sie ja auch ihn bei einem Wahlsieg zum Kanzler machen. Doch die anderen Parteien haben klar signalisiert, Kickl ist ihnen zu radikal. Die konservative ÖVP, die aktuell in 3 Bundesländern mit der rechten FPÖ regiert, will es dieses Mal nicht auf Bundesebene wegen Kickl. Doch der will noch nicht aufgeben.
Ich gebe Ihnen noch 2-3 Tage zum Nachdenken, dann hoffen wir, dass Sie zur Besinnung kommen.
Die meisten Experten gehen davon aus, dass die ÖVP bestimmen wird, wie es weitergeht. Die Spitzengremien tagen an diesem Dienstag. Am wahrscheinlichsten ist es, dass man erst einmal Sondierungsgespräche mit den Sozialdemokraten startet, auch wenn deren Inhalte weit von denen der ÖVP entfernt sind. ÖVP-Spitzenkandidat und Bundeskanzler Karl Nehammer äußerte sich noch nicht zum genauen Fahrplan. Erst einmal muss verdaut werden, dass man so klar gegen die FPÖ verloren hat.
Aufgabe für uns ist es, auf der einen Seite jetzt für die Zukunft genau hinzuschauen, zu sehen, warum Radikalisierte mehr Stimmen bekommen als wir, die die Kraft der Mitte vertreten.
Der SPÖ-Chef und Spitzenkandidat Andreas Babler machte am Tag nach der Wahl klar, dass er bereitsteht für Verhandlungen mit der ÖVP.
Jeder wird seine Meinung mitbringen dazu. Und dann bereiten wir uns auch vor für allfällige Sondierungsgespräche. Aber da warten wir natürlich auf einen Auftrag.
Es könnten ziemlich komplizierte Verhandlungen werden, denn die Sozialdemokraten fordern eine Reichensteuer, eine Mietpreisbremse und eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Alles Dinge, die die ÖVP im Wahlkampf als linke Träumereien abgetan hat.
Soweit Oliver Schosch, wie Österreich heute mit diesem Wahlergebnis, mit diesem Rechtsruck in den Tag gestartet ist. Die AfD-Co-Chefin Alice Weidel, die schickte in Richtung Österreich einen herzlichen Glückwunsch. Und auch sonst freut man sich bei Europas rechten Parteien über den Erfolg der FPÖ. Was bedeutet die Österreich-Wahl für deren Macht in Europa und wie reagiert man in der EU auf einen weiteren Rechtsaußensieg? Darüber habe ich mit Helga Schmidt gesprochen. Sie ist unsere Korrespondentin in Brüssel. Frankreichs Marine Le Pen, die sieht ja in diesem Wahlergebnis einen Triumph der Völker, so hatte sie es getwittert. Gerd Wilders von der radikalen rechten PVV aus den Niederlanden freut sich über die FPÖ und schreibt, wir gewinnen, die Zeiten ändern sich. Ist das Wilders-Narrativ, dieses Wir, oder in Brüssel wirklich eine spürbare Entwicklung, dass es dieses rechte Wir gibt?
Ja, es gibt dieses rechte Wir, denn wir beobachten seit einigen Jahren, dass die EU sich weiter nach rechts bewegt. Das ist eine Entwicklung. Die eine oder andere Regierung hat sich in Richtung rechtsaußen, rechtsextrem zum Teil auch bewegt. Und das Ergebnis der Wahlen in Österreich von gestern mit dem Sieg der rechtsradikalen FPÖ, das bestärkt eigentlich diese Entwicklung noch.
Und wie ordnet sich die FPÖ in dieser Parteienlandschaft des EU-Parlaments eigentlich ein?
Wenn man sich das Europäische Parlament mit diesem Halbkreis vorstellt, dann haben wir rechts außen, also rechts von den Christdemokraten, in der ja auch die deutschen CDU-CSU-Politiker sitzen, rechts davon haben wir drei, ich sage mal, Rechtsaußengruppen und die Wahlsieger aus Österreich, die FPÖ, sitzt da in der größten Gruppe. Die nennen sich Patrioten für Europa. Da sitzen auch noch die Rechtsradikalen aus Frankreich von Marine Le Pen, ist vielleicht die bekannteste und stärkste. Und diese Patrioten für Europa sind, das ist, glaube ich, nicht so bekannt, die drittgrößte Fraktion im Europäischen Parlament. Die liegen deutlich vor den Grünen, deutlich vor den Liberalen, hinter den Christdemokraten und den Sozialdemokraten. An dritter Stelle die Rechtsradikalen. Allerdings die deutsche AfD ist da nicht als Mitglied aufgenommen worden. Die war den Patrioten zu extrem rechts. Deshalb hat die AfD sich einer kleineren Gruppe angeschlossen. Die haben ein Merkmal, jedenfalls einige von ihnen, das sind so etwa 25 Leute, dass sie sich offen antisemitisch äußern. Also das unterscheidet sich dann nochmal von den anderen Rechtsaußengruppierungen.
In der EU hält man sich bei Wahlen und innenpolitischer Entwicklung ja meist zurück. Aber wie ist das heute? Was gibt es für Reaktionen?
Also die Kommission sagt nie etwas zu Entscheidungen, schon gar nicht Wahlentscheidungen in den Mitgliedsländern. Das kommentieren die grundsätzlich nicht. Aber es gab doch eine ganze Reihe von Reaktionen aus dem Europäischen Parlament. Natürlich hat man sich beglückwünscht, gegenseitig beglückwünscht bei den Rechtsaußenabgeordneten. Aber sehr interessant waren auch einige Rückmeldungen von den Christdemokraten, zum Beispiel von Dennis Radke. Er ist ein wichtiger Europaabgeordneter der CDU. Die EU vertritt das Ruhrgebiet im Europäischen Parlament und den Gewerkschaftsflügel auch. Und er sagte, was zur Verantwortung auch seiner eigenen Partei. Er sagte, wenn man die Themen der Rechten, zum Beispiel Verschärfung der Asylgesetzgebung und andere Punkte aufnimmt, dann dürfe man sich nicht wundern, wenn dann die Wähler das Original wählen. Das ist ja eine alte These. Dazu kommt dann auch noch, das bezog sich dann eher, denke ich, auf die linke Seite, dass zu viel Zugeständnisse, zu viel Verständnis für Putin eben auch auf der rechten Seite aufgehoben ist und dass man da auch nicht aus seiner Sicht zu stark Kompromisse machen darf. Also da gibt es durchaus auch Selbstkritik bei den Konservativen, bei den Christdemokraten.
Vor über 20 Jahren, da löste das ja noch so einen richtigen Erdrutsch aus, als die ÖVP, also die Konservativen, damals mit der FPÖ in Koalition gingen. Da gab es sogar Sanktionen gegen diese neue Regierung. Bei der Neuauflage 2017 hat es dann schon keinen mehr so groß echauffiert. Helga, was, wenn die ÖVP mit Kanzler Nehammer in Österreich doch schwach wird und Kickl sich bei der Kanzlerschaft zurücknimmt, vielleicht es zu dieser Koalition kommt? Was wären dann denn Reaktionen in Brüssel?
Ja, dann würde die EU weiter nach rechts rücken. Und das würden wir vor allem merken bei Gipfeln, wenn sich die Staats- und Regierungschefs treffen, die 27. Ist jetzt schon so, dass 5 Rechtsaußenpositionen vertreten. Also das sind 5 Regierungen in der Europäischen Union, die von Rechtsradikalen oder Rechtspopulisten regiert werden. So, wenn noch ein Land dazukommt, dann wird es wirklich schwer, Mehrheiten gegen die zu organisieren. Das ist ja ein kompliziertes Abstimmungsverfahren in der EU, spielt die Bevölkerungszahl eines Landes auch eine Rolle. Und das könnte zum Problem werden, denn diese Rechten, 5 im Moment, 6 möglicherweise, sind sich in einem Punkt einig. Sie sehen die EU kritisch, sie sind skeptisch, wenn neue Reformgesetze verabschiedet werden sollen, wenn zum Teil Entscheidungen ihnen weggenommen werden und nach Brüssel verlagert werden. Das wird dann sehr schwierig und ganz konkret, um mal ein Beispiel zu nennen, haben die ja auch die Absicht, einige Umweltschutzgesetze zurückzudrehen. Ja, und das wird dann eben immer schwieriger, das mit einer klaren, qualifizierten Mehrheit dann zu verhindern.
Soweit Helga Schmidt, Korrespondentin in Brüssel, ob und wie die Österreich-Wahl auch bei der Europäischen Union gerade widerhallt. Und das Ergebnis und die Bedeutung dieser Wahl kommentiert jetzt Silke Hane aus dem ARD-Studio Wien.
NDR Info. Die Meinung.
Österreich hat gewählt und ist mal wieder nach rechts gerückt. Schon zweimal zuvor sind der FPÖ spektakuläre Wahlerfolge geglückt. 1999 unter Jörg Haider und 2017 unter Heinz-Christian Strache. Trotzdem kann das Ergebnis dieser Wahl als historisch bezeichnet werden. Denn noch nie hat die FPÖ eine Nationalratswahl gewonnen. Sie konnte mehr Stimmen auf sich vereinen als jede andere Partei. Und das nicht, obwohl sie radikal ist, sondern weil sie radikal ist. Parteichef Herbert Kickl hat die FPÖ wieder ganz nach rechts geschoben. Er hat etwa die Grenzen zur rechtsextremen identitären Bewegung verwischt. Die FPÖ will einen grundlegenden Umbau des Staates nach dem Vorbild Ungarn. Sie will Ausländer gegenüber Staatsbürgern benachteiligen. Und sie will auch entscheiden, wer überhaupt ein guter Staatsbürger ist. Wer den österreichischen Pass nicht schon bei der Geburt erworben hat, dem will die FPÖ den Pass wieder wegnehmen können. Viele Menschen hat die FPÖ während der Corona-Pandemie mit ihrer Brachialrhetorik und Brechstangenpolitik begeistert. Sie hat die Wütenden aufgenommen und diejenigen, die mit dem Staat nichts zu tun haben wollen. Gelungen ist ihr das mit einem spalterischen Kurs und mit dem Versprechen, wir machen alles anders als bisher, wir räumen radikal auf. Das zweite Erfolgsgeheimnis der FPÖ ist, dass ihre ausländerfeindlichen Positionen in den vergangenen Jahren immer wieder von anderen Parteien aufgegriffen und damit normalisiert worden sind. Die Normalisierung erfolgte auch auf anderem Weg. Die FPÖ wurde auf Bundes- und Landesebene an Regierungen beteiligt, auch mit Landesverbänden, die erwiesenermaßen Verbindungen ins Neonazi-Milieu aufweisen. Und auch dann, wenn es vorher das Versprechen gab, man werde nicht mit ihr koalieren. Daraus kann man lernen, wer mit einer in Teilen rechtsextremen Partei koaliert, macht sie nicht schwächer oder entlarvt sie. Und auch unhinterfragt ihre Positionen zu übernehmen, schwächt die Rechtsradikalen nicht. Die anderen Parteien in Österreich sind deshalb nun gefordert, bessere Lösungen zu präsentieren als Ausländer raus und Grenzen dicht. Und zwar ohne die FPÖ, die auch ohne Herbert Kickl eine Gefahr für die Demokratie ist. Lösungen müssen her für die Integration von Asylberechtigten, die hohen Lebenshaltungskosten und das vergiftete gesellschaftliche Klima. Und sie müssen nach zahlreichen Skandalen endlich aufräumen mit Korruption und Freundalwirtschaft, durch die viel Vertrauen verloren gegangen ist. Sonst wird der historische Wahlabend zum Dauerzustand.
Soweit die Meinung von unserer Österreich-Korrespondentin Silke Hane zur Parlamentswahl und dem historischen Ergebnis, dass dort die Rechtspopulisten der FPÖ stärkste Kraft geworden sind. Unser erster Themenschwerpunkt heute Abend. Mut macht Zukunft. Diese drei Worte begleiten die grünen Bundestagsabgeordneten heute vorne auf der Bühne in Berlin. Da prangen sie nämlich ganz groß geschrieben, Mut macht Zukunft, beim Treffen der Parlamentsfraktion. Ein Zukunftskongress, zu dem alle eingeladen wurden. Denn in der Gegenwart stecken die Grünen in der Krise. Um da wieder rauszukommen, will die Partei sich nicht nur personell, sondern auch inhaltlich neu aufstellen. Unser Korrespondent Oliver Neuroth hat diesen Zukunftskongress, das Treffen der Fraktion, begleitet. Und ich habe ihn eben gefragt, Mut macht Zukunft, um welche Zukunft geht es da eigentlich letztendlich? Man bekommt in den letzten Tagen den Eindruck, die Grünen powern sich gen Bundestagswahlkampf.
Ja, das ist definitiv so, denn in ziemlich genau einem Jahr ist es ja soweit. Dann steht die nächste Bundestagswahl an. Und durch die schlechten Wahlergebnisse der Grünen zuletzt in den ostdeutschen Bundesländern und den angekündigten Rücktritt der Parteispitze muss sich etwas ändern in der Partei. Muss die Zukunft neu angegangen werden? Das hört man hier. Und man überlegt hier heute auch in Berlin, wie das inhaltlich funktionieren kann, an welchen Stellen die Grünen bei sich selbst nachschärfen können, nachschärfen müssen, um wieder besser anzukommen bei den Wählern.
Und im Grunde richtet sich die Partei ja gerade komplett auf Robert Habeck aus, oder? Teilst du den Eindruck oder kannst du da bei dem Kongress, man hört es im Hintergrund ja noch ein bisschen, auch Gegenstimmen aus der Parteilinken entdecken?
Kaum. Also ein Abgeordneter hat mir eben in einem Gespräch gesagt, Robert Habeck, das ist unser Hauptdarsteller für das, was in den nächsten Monaten folgt, also die Monate bis zur Bundestagswahl. Das Casting der restlichen Crew ist so gut wie abgeschlossen, so waren seine Worte. Klar, Robert Habeck, ein realpolitischer Vertreter der Grünen, der gleich auch noch seine Staatssekretärin aus dem Bundeswirtschaftsministerium mitbringen möchte, Franziska Brandner. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird sie eine der beiden Parteichefposten bekleiden. Und wenn er dann als Spitzen- oder sogar Kanzlerkandidat beim Parteitag im November nominiert wird, dann ist es ganz klar eine realpolitische Ausrichtung bei den Grünen. Und mit den beiden an vorderster Stelle dürften die Grünen also in die Mitte rücken. Aber alle Vertreter des eher linken Flügels, mit denen ich hier sprechen konnte, die haben darauf diplomatisch reagiert, sagen wir mal, also nach dem Motto, Habeck ist unser starker Mann, auf den zählt die ganze Partei, zumindest nach außen hin wollen die Grünen das so vermitteln.
Und für welche Themen braucht man eigentlich den Mut? Mut macht Zukunft heißt ja dieses Treffen. Was zeichnet sich denn da ab? Weil das ist ja eine der spannenden Fragen, auch mit dem Blick auf die Bundestagswahl, auf was die Grünen setzen werden.
Die Grünen sehen mit Sorge, dass ihr Top-Thema Klimaschutz einfach nicht mehr so zieht in der Bevölkerung. Die Zeit der großen Klimastreiks ist ja vorbei. Die Menschen haben, so scheint es, aktuell andere Sorgen. Und an dem Punkt wollen die Grünen einschreiten, wollen die Grünen ansetzen und den Klimaschutz wieder populärer machen. Vor allem möchten sie ihn positiv besetzen. Ein Beispiel, das man immer mal wieder hört hier, ist das 49-Euro-Ticket. Das sei etwas, das Spaß machen kann. Das hat nichts mit Verboten zu tun, nichts mit irgendwelcher Strenge, sondern mit etwas Positives. Und in diese Richtung wollen die Grünen wieder stärker gehen.
Wir vertreten einen zukunftsoptimistischen Ansatz. So nennt das ja auch Katharina Dröge, die Co-Fraktionschefin der Grünen. Jetzt ist zukunftsoptimistisch für mich persönlich eher so ein PR-Sprech. Aber welche Chancen siehst denn du da auch als politischer Beobachter, das Image der Partei öffentlich so zu wandeln?
Also ich hatte eben die Gelegenheit, mit Katharina Dröge genau über diesen Punkt zu sprechen. Und sie sagte mir, die Partei muss mutiger werden, brauche einen neuen Anstrich im Sinne von, man muss auch mal einfach kontern können und nicht alle Attacken des Koalitionspartners, der Koalitionspartner oder auch der Opposition von CDU-Seite schlucken, sondern mal mutig kontern. Das hatte sie mir so erklärt. Und grundsätzlich wollen die Grünen auch mehr Zuversicht ausstrahlen, auch ein Punkt hier auf dem Kongress. Also einfach etwas positiver in die Zukunft gehen, sei es beim Klimaschutz oder eben als mutige Partei.
Das ist ja spannend, wenn Katharina Dröge sagt, man möchte auch mehr kontern, weil wie viel Platz bleibt dann noch in der Ampel? Ich sag mal, um vielleicht weiterhin auch gegängelt zu werden von den Koalitionspartnern, vor allem von der FDP, wenn es jetzt um so eine Positionierung geht, wird da die Luft dünner?
Also zumindest könnte das, wenn es wirklich so kommt, etwas turbulenter noch zugehen in der Ampelkoalition. Also wenn jetzt auch die Grünen sagen, wir wollen mehr nach vorne gehen, wir lassen uns nicht mehr alles bieten, klingt das ja erstmal nach mehr Stress in der Ampel. Aber klar, wir haben auch von allen Vertretern bisher gehört, bis auf die FDP, die ist etwas verhaltener in der Frage, man will in der Ampel bleiben. Man sieht diese Koalition schon als ein Projekt, das man bis zum Ende fortführen soll, also zumindest noch ein Jahr. Und was dann kommt, das sehen wir natürlich, aber dass man da jetzt irgendwie vorher raus möchte, das sieht man bei den Grünen eigentlich nicht. Aber klar, mit dieser neuen Ansage könnte es noch etwas lauter oder etwas unbequemer werden in der Ampel.
Soweit Beobachtungen von Oliver Neuroth aus dem Hauptstadtstudio zum Zukunftskongress der Grünen Bundestagsfraktion, in dem sich die Partei nach einigen personellen Veränderungen auch inhaltlich neu positionieren will. In Nahost ist die Lage nach der Tötung von Hisbollah-Anführer Nasrallah hochexplosiv. Das ist nicht meine Einschätzung, nicht meine Worte, das hat Irans Außenminister gesagt in New York bei der UN. Alle Beteiligten sollten sich bewusst sein, dass die Situation äußerst explosiv sei. Auch ein Krieg sei möglich, warnte der Minister. Dennoch werde der Iran als wichtigster Unterstützer der Hisbollah keine Truppen gerade im Libanon zur Verfügung stellen. Das, so hieß es nämlich, sei nicht nötig. Die Hisbollah habe selbst genug Stärke, um sich weiterhin zu verteidigen. Pia Masurschak, unsere Korrespondentin, berichtet über die Stimmung im Iran nach Nasrallahs Tod.
Hassan Nasrallah sei der Augapfel des Iran, Anführer aller Unterdrückten gewesen. So klingt es am Wochenende auf einer Kundgebung in Teheran, die mutmaßlich zumindest teilweise vom Regime orchestriert war. Doch angesichts dessen sind die Reaktionen für iranische Verhältnisse geradezu zurückhaltend. Konkreten Handlungsbedarf sieht Ebrahim Rezaei, Sprecher des Nationalen Sicherheitsausschusses, vorerst nicht.
Die verschiedenen Gruppen der Widerstandsachse werden auf diesen Mord an Nasrallah reagieren. Wir unterstützen jeden, der gegen Israel kämpft und Widerstand leistet.
Die Botschaft bislang? Erstmal sollen die iranischen Proxys ran. Doch die Staatsführung steckt in einer Zwickmühle, das ist offensichtlich. Ein Moderator des staatlichen Fernsehens formuliert es so.
Vor 40 Jahren haben wir uns gewehrt und wir haben gesiegt. Jetzt stehen wir vor einem Dilemma. Unsere militärische und politische Führung wird sicher die richtige Entscheidung treffen, aber bestimmte Personen führen das Land mit der Warnung vor einem Krieg in die Passivität.
Tatsächlich sind auf die Drohgebärden der letzten Monate nur selten konkrete Angriffe gefolgt. Weder auf die Ermordung von Hamas-Auslandschef Haniyeh in Teheran im Juli, noch auf die israelischen Angriffe im Libanon oder zuletzt auf die Houthis im Jemen gab es bislang mehr als scharfe Worte aus Teheran. Doch der Druck wächst offenbar. Präsident Pezeshkian, bislang eher an guten internationalen Beziehungen interessiert, verschärfte seine Rhetorik am Wochenende. Und Nasser Kanaani, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, erinnerte am Montag daran, dass Israel zumindest für den Tod von Haniyeh noch zur Rechenschaft gezogen werde.
Die Ermordung des Märtyrer Ismail Haniyeh durch das zionistische Regime wird nicht unbestraft bleiben. Es gibt für diese Kriminellen keine Immunität vor Strafe und Verfolgung.
Doch so groß die Sorge vor einem Gesichtsverlust sein mag, noch überwiegt offenbar das Interesse, einen Krieg mit Israel zu vermeiden. Ein Krieg, für den es in der Bevölkerung nur sehr wenig Unterstützung gibt. Denn die fordert statt der immensen finanziellen Unterstützung für Hisbollah und Hamas vor allem eines: eine Verbesserung der desolaten wirtschaftlichen Lage, so wie diese Teheranerin.
Wir kämpfen bereits in unserem täglichen Leben. Jetzt auch noch Bomben und Panzer. Das ist einfach schrecklich.
Bei einer direkten Konfrontation mit Israel müsste man wohl auch im eigenen Land mit schwerwiegenden Folgen rechnen. Das dürfte der iranischen Führung spätestens seit den massiven israelischen Angriffen im Libanon klar sein. Und nicht zuletzt würde man damit die USA als Schutzmacht Israels auf den Plan rufen. Vorerst bleibt es bei demonstrativer Unterstützung der iranischen Verbündeten. Die gesamte Achse des Widerstands stünde fest an der Seite Libanons, hieß es vom obersten Führer Khamenei am Wochenende. Den wahrscheinlichen Nachfolger von Hassan Nasrallah kennt man im Iran übrigens gut. Hashem Safieddin hat in der heiligen iranischen Stadt Qom studiert. Safieddins Sohn ist außerdem mit der Tochter von Qasem Soleimani verheiratet, dem Kommandeur der Auslandseinheiten der Revolutionsgarde, der 2020 durch einen US-Schlag getötet wurde. Die Beziehungen zwischen Teheran und der Hisbollah dürften also eng bleiben.
Und unsere Themen des Tages heute bei NDR Info auch mit einem bewegenden Jahrestag. Am 30. September 1989, also heute vor 35 Jahren, da sprach der damalige Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher vom Balkon der Prager Botschaft den wohl berühmtesten, unvollendeten Satz der deutschen Geschichte, der den Weg in die Freiheit bedeutete und das Ende der DDR ankündigte. Die Ausreise tausender DDR-Flüchtlinge aus der deutschen Botschaft in Prag. Über Monate hinweg war die Botschaft Anlaufstelle für ganz zahlreiche Menschen aus der DDR, die hier ausharrten. Über Wochen, teils über Monate. Und an diesen Meilenstein auf dem Weg zum Mauerfall erinnert die Botschaft in Prag heute auch mit einem Fest der Freiheit.
Heute sind es Schulklassen aus ganz Tschechien, die vor der deutschen Botschaft in Prag in langen Schlangen anstehen. Auch vor 35 Jahren ist der Andrang vor dem barocken Palais groß, als Steffi Trachte hier ankommt.
Dann haben wir schon die Soldaten gesehen und Sicherheitskräfte und Reporter aus aller Welt. Wir sind aus dem Taxi ausgestiegen, wussten nicht wohin, und dann haben uns die Reporter netterweise den Weg Richtung Zaun gewiesen. So, jetzt gehen wir wieder hier durch. Also hier war die Ecke. Und dann standen die Männer hier, haben uns gewunken und haben uns geholfen. Kinderwagen rüber, Oma rüber, Opa rüber, alles.
Am 25. September 1989 hat sich die junge Frau aus Thüringen zusammen mit ihrer Mutter in den Zug gesetzt. Sie wollen raus aus der DDR. In der Tagesschau haben sie verbotenerweise gesehen, was sich in Prag abspielt.
Ich war ja damals 16. Ich habe die Vorschrift vom Staat bekommen, was ich später mal zu tun und zu lernen habe, wo ich hinreisen darf. So eine sichtbare Grenze. Nur weil die Eltern einen Ausreiseantrag stellen. Also einfach Freiheit, das war, glaube ich, die größte Motivation.
Die Trachtes haben Glück, in einem Zelt sind noch zwei Liegen frei. Das Rote Kreuz versorgt die Flüchtlinge. Die Botschaft und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Tag und Nacht im Einsatz. Auch die Prager Bevölkerung hilft, wirft Decken und Lebensmittel über den Zaun und schickt Postkarten ab. Doch bald ist jeder Millimeter in dem Gebäude und im Garten belegt. Es wird kalt und matschig. Die Unruhe wächst von Tag zu Tag bis zum 30. September.
Und dann haben wir uns da versammelt und dann wurde der Herr Genscher angekündigt. Und dann hat er uns erstmal beruhigt, weil wir haben natürlich Freiheit, Freiheit gerufen. Und dann hat er halt diesen berühmten Satz gesprochen.
Das Ende des Satzes geht unter in frenetischem Jubel. Steffi Trachte und ihre Mutter können noch am selben Abend mit einem Sonderzug ausreisen. In Baden-Württemberg bauen sie sich ein neues Leben auf. Auch nach 35 Jahren sind viele Zeitzeugen der Botschaft in Prag noch eng verbunden.
Wo hast du gewohnt?
Wir waren im Zelt hier.
Ich bin Flüchtling 36.
André Remischberger ist 1989 26 und schon im Juli in die Botschaft geflohen.
Das ist unser Herr Weber. Tut mir leid, das muss ich ihn erst mal umarmen.
Hans-Joachim Weber arbeitet damals für die Botschaft der BRD in Prag.
Wenn ich so erzähle, dann muss ich mir immer die Tränen unterdrücken, aber es sind Tränen der Freude. Und das ist ein Zeiterlebnis, was nicht mehr, hoffentlich auch nicht mehr wiederkommt in dieser Form. Ausschlaggebend war auch für die tschechische Bevölkerung, dass sie sagen, was die DDR-Bürger können, das können wir auch.
Es folgen weitere tausende mutige Menschen, die es über Prag in die Freiheit zieht. Als die DDR diesen Weg verschließt, werden die Montagsdemonstrationen in Leipzig immer größer. Wenige Wochen später fällt die Mauer.
Marianne Alweis mit einem Bericht aus Prag, wie man dort in der deutschen Botschaft an diesen 35. Jahrestag erinnert, als Außenminister Genscher die Ausreise für tausende DDR-Flüchtlinge verkündet. Und da kann ich Ihnen persönlich auch noch eine Dokumentation in der ARD-Mediathek empfehlen, nämlich Zug in die Freiheit, der genau diese Momente noch einmal nachzeichnet. Und das waren unsere Themen des Tages für heute Montag, den 30. September.